Willkommen und schön, dass Sie zuhören. Hier sind Sie in Good Company, dem Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor. Wir bieten Visionen von der Unternehmenskultur der Zukunft. Wie werden Firmen in Zeiten einer sich rasant verändernden Arbeitswelt zur Good Company? Und wie begleitet die Belegschaft diesen Transformationsprozess in Good Company? Wir sprechen über Erfahrungen, Ideen und konkrete Projekte in Good Company mit Expertinnen, Spezialisten, Macherinnen und Praktikern. In Good Company. Der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.
Und das ist die Corona Edition von In Good Company. Denn aufgenommen haben wir diesen Podcast im Frühjahr 2020 über Zoom. Das erklärt die manchmal etwas heilige Tonqualität. Ich heiße Tanja Jacquemin. Ich bin von der Academy of Labor. Und jetzt geht's los. Und heute spreche ich mit Daniel Könnecke. Daniel, du bist Partner bei Deloitte Deutschland. Das ist erstmal ganz interessant, aber was viel interessanter ist, dass du Head of the Garage Innovation and Incubation bist. Jetzt fragt sich natürlich jeder, was ist The Garage? Also ich denke da sofort an Steve Jobs und alle anderen, die in einer Garage gestartet sind. Hat das damit was zu tun oder was bedeutet das?
Da würde ich sagen, da hat der Name tatsächlich funktioniert, die richtigen Synapsen sozusagen aktiviert. Genau das ist letztendlich die Idee von The Garage. Also du hast es ja schon gesagt, Innovation Incubation. Wir sind die Einheit, die sich dezidiert mit dem Themen beschäftigt, wo es um neue Geschäftsmodelle geht, beziehungsweise auch wir uns selber innovieren, aber auch unsere Kunden innovieren und dementsprechend auch neue Sachen inkubieren. Da lag es uns sozusagen nahe, diesen Bereich so zu nennen, dass es diese Assoziation sofort gibt. Die spannendsten Startups dieser Welt entstehen halt in Garagen und deswegen der Name.
Wie kann man sich das vorstellen? Also kommt dann ein Kunde und sagt, hallo, wir sind ein, weiß ich nicht, Automobilzulieferer, wir brauchen unbedingt Innovation und dann setzt ihr euch zusammen und innoviert oder bekommt ihr da klare Aufträge? Sind die Kunden da dann beteiligt? Wie kann ich mir sowas vorstellen? Hast du vielleicht mal ein Beispiel?
Tatsächlich, da gibt es gar nicht eine Einflugschneise, die sind super unterschiedlich. Ich kann ja mal so versuchen, in kurzen Worten das zu erörtern. Also es gibt einmal natürlich tatsächlich, dass Kunden sagen, wir müssen uns stärker auf Innovation fokussieren. Wir als Organisation sind nicht innovativ genug und dementsprechend suchen die Partner, die ihnen dabei helfen. Da gibt es ja tatsächlich auch mal den Gedanken, von außen kommt Innovation dann manchmal schneller sozusagen nochmal ins Laufen als in etablierten Strukturen. Und da können wir dann natürlich auch dabei helfen, Innovationseinheiten, Inkubatoren sozusagen zu etablieren innerhalb von anderen Strukturen. Es gibt kleinere Innovationsprojekte, wo neue Geschäftsmodelle oder neue Produkte entwickelt werden sollen. Da können wir auch mithelfen. Es gibt aber auch den Moment, wo Kunden eigentlich das gar nicht unter dem Gedanken von Innovation eine Anfrage starten. Wir aber das Gefühl haben, dass durchaus wir mit der Garage einen Mehrwert auf die Anfrage des Kunden bieten können und gehen dann proaktiv da rein. Jetzt mal so grundsätzlich, es ist auch nicht, dass die Garage der einzige Ort ist, wo Innovation bei Deloitte entsteht. Innovation ist ja auch immer eine Definitionsfrage. Also Transformation hat auch was mit Innovation zu tun. Dementsprechend arbeitet die Garage eigentlich auch mit allen bei uns, mit allen Beratern, mit allen Bereichen ganz eng zusammen. Und gemeinsam mit unseren Teams, die mit den Kunden arbeiten, innovieren wir dann. Also letztendlich, wenn man so will, ist die Garage der, ich nenne das mal Orchestrator, der Katalysator für Themen, die in die Richtung gehen. Und wir versuchen dann eben diese Themen bei Kunden gewinnbringend, also auch sinnstiftend sozusagen einzubringen.
Das ist eine schöne Überleitung zum Leitsatz von Deloitte, finde ich. Connect for Impact. Ich übersetze es mal ganz platt aufs Deutsche, also sich verbinden, um etwas zu bewirken. Kannst du mal erklären, was ihr da genau versteht unter diesem Wort Wirkung, Auswirkung? Also was wollt ihr bewirken oder wo soll es da hingehen?
Ich glaube letztendlich, dass wir als Beratung natürlich irgendwie unsere Kunden auch nachhaltig erfolgreich machen wollen. Also, dass das auch um einen Business-Aspekt geht. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Ich glaube allerdings, dass sich das in den letzten Jahren gerade nochmal stark auch auf andere Themen fokussiert hat und dieses Wort Impact sich nicht nur auf den wirtschaftlichen Impact sozusagen bezieht, sondern es gibt eben auch den Umweltaspekt, nachhaltige Businesses sozusagen, die eben nicht auf Kosten von Umwelt nur eine bestimmte Laufzeit haben, sondern man versucht eben das Thema langfristiger zu sehen. Auch für nachfolgende Generationen, also tatsächlich nicht nur der kurze Gewinn, sondern eben langfristig. Und ich glaube, man kann den Impact auch auf Gesellschaft beziehen. Also was macht das mit unserer Gesellschaft? Dient das wirklich einer breiten Masse oder eben nur ganz wenigen? Also ich glaube, diese Aspekte fließen da immer stärker mit rein. Das ist auch letztendlich der Anspruch, den man auch haben muss als große Beratungsfirma. Ich meine, wir sind eine der ganz großen Professional Service Firmen, wie das immer so schön genannt wird, wo wir eben auch Consulting anbieten und wir haben durchaus einen Impact und falsch eben den Impact dann auch nicht so einzusetzen, dass er langfristig und für alle irgendwie einen positiven Effekt hat.
Okay, das heißt, ihr versucht da schon auch diese Themen tatsächlich aktiv mit voranzutreiben mit euren Kunden. Du bist ja schon eine ganze Weile in dem Beratungsbereich unterwegs. Hast du das Gefühl, dass jetzt diese Themen wie zum Beispiel Umwelt, wie auch Sinnhaftigkeit, ne, also so dieses große Wort Purpose, dass das tatsächlich eine größere Rolle spielt, als es das noch vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren getan hat?
Ich glaube auf jeden Fall. Also es gibt halt gewisse Sachen, die von außen beschleunigen. Mag das jetzt tatsächlich Fridays for Future sein. Das können aber auch so Sachen sein wie mit George Floyd, Black Lives Matter. Das sind einfach solche Themen, die gesellschaftlich so eine große Rolle spielen, so einen Einfluss auf alle Menschen haben, dass sich Unternehmen denen gar nicht mehr entziehen können. Und ich habe schon das Gefühl, dass bei dem ganzen Wachstum, bei dem ganzen Konsum durchaus dieser Purpose bei jedem immer stärker eine Rolle spielt. Deswegen auch der nachhaltige Erfolg von Unternehmen durchaus auch einen Purpose, also jedes Unternehmen einen gewissen Purpose haben sollte. Da gibt es auch Untersuchungen zu, ob Purpose-led Brands, also Marken mit einer oder Unternehmen mit einem Sinn, sind nachhaltig erfolgreicher als die, die das nicht haben. Und zwar nicht nur bei den Konsumenten, sondern ja auch bei den Mitarbeitern. Und in vielerlei Hinsicht, es gibt einfach noch unglaublich viele Geschäftsfelder, wo die Mitarbeiter das größte Gut sind. Eigentlich sollte der Mensch immer im Mittelpunkt stehen, aber jetzt in großen automatisierten Produktionsprozessen gibt es ja auch diese Automatisierung in gewissen Bereichen. Da ist natürlich der Mensch dann nicht mehr das vielleicht entscheidende, obwohl entscheidend ist er dann dennoch immer. Nee, also ich glaube, Purpose wird immer wichtiger und dementsprechend beschäftigen wir uns da auch extrem mit. Und eigentlich jedes Projekt, was wir machen, fängt tatsächlich mit der Frage nach dem Why an. Also warum machen wir dieses Projekt? Das ist ja quasi die Frage nach dem Sinn, nach dem Purpose. Das gab es vor einigen Jahren, glaube ich, in der Form noch nicht so.
Ja, der Mensch im Mittelpunkt, das lässt natürlich mein gewerkschaftliches Herz höher schlagen. Du hast in einem Vortrag, den ich von dir gehört habe, darüber gesprochen, wie aus eurer Sicht Innovation funktioniert. Und da hast du auch ganz stark auf die Menschen referiert, nämlich, dass es auf der einen Seite Experten gibt, dass es auf der anderen Seite Kreative gibt, Innovative gibt und dass die manchmal in einer Person stecken, aber ganz oft eben nicht. Und dass es da eine Linie braucht, diese beiden Teile zusammenzubringen. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Also ich habe jetzt diesen Namen Experte und Kreative immer benutzt. Das ist aber gar nicht so sehr gemeint. Also ich nenne jetzt mal einen Designer, der Sachen gut designt, kann ein Experte sein, kann aber auch durchaus als Charakter eher ein Kreativer sein. Und das ist damit gemeint oder so gemeint, dass ein Designer, der ein Experte ist, der kann Sachen extrem gut designen und im Detail und ist total designverliebt oder detailverliebt und will das bestmögliche Design erstellen. Der Designer, der eher Kreative ist, der versucht immer nicht unbedingt etwas perfekt zu machen, sondern versucht eigentlich daraus eine Evolution zu machen, immer noch mehr irgendwelche neuen Sachen zu explorieren und den treiben andere Trigger. Jetzt wird eben nicht durch Perfektion angetriggert, sondern eben durch das Neue, das immer wieder Neue entdecken. Und das Gleiche hast du als Wissenschaftler. Da gibt es den Experten, der ist in dem, was er tut, exzellent und hat auch da sozusagen seinen Sinn drin, das perfekt zu perfektionieren. Es gibt auch Neurowissenschaftler, die sagen, ich muss darüber nachdenken, was man noch mit Neurowissenschaft alles machen kann. Also eher diesen explorativen Teil. Und das Interessante ist, dass diese Charakterzüge in der Regel nicht so sehr miteinander arbeiten. Weil der eine versteht den anderen nicht, weil der eine denkt sich, der ist doch auch Neurowissenschaftler, warum ist der da so laissez-faire in seinen Erhebungen? Und der andere sagt, Mensch, der verbeißt sich da immer in Details, was man alles mit Neurowissenschaft machen kann, ist doch so, so spannend. Und wir haben gemerkt, oder wir, da gibt es auch andere, die sich damit schon beschäftigt haben, dass Innovation in der Regel besonders dann erfolgreich und sich durchsetzt, erfolgreich ist und sich durchsetzt, wenn diese beiden Charaktere in einem System zusammenarbeiten. Da das nicht automatisch passiert, gibt es in unserem System noch den Zwischenhändler, also den Broker, der dafür sorgt, dass die beiden zusammen in einem Raum sitzen und gemeinsam an einem Thema arbeiten. Weil in dem Moment entsteht, und jetzt würde ich sagen, positive Reibung, die normalerweise nicht entstehen würde. Und durch diese positive Reibung entstehen eben neue Ideen. Und die sind dann eben gepaart von Perfektion in den bestimmten Bereichen mit neuen Gedanken, die letztendlich die Innovation fördern. Deswegen gibt es in unserem Denkmodell letztendlich diese drei Charaktere. Und wenn man die sozusagen in einem System erfolgreich miteinander leben lässt, entstehen gute Dinge. Ist aber gar nicht so einfach, weil grundsätzlich sehr, sehr viele Systeme, in denen wir arbeiten, auch in ganz vielen Unternehmen, das hat jetzt mit Unternehmensberatung nichts zu tun, sondern in allen Bereichen, letztendlich die Strukturen so sind, dass meistens die Leute auch getrennt voneinander arbeiten. Man kennt das in diesen Silos, ne? Also das Marketing-Silo, die sind in eine bestimmte Richtung, dann gibt es den Vertrieb nochmal eine andere Richtung. Deswegen vermischt man da oft Sachen nicht. Also das sind jetzt eher thematische Bereiche, aber auch von den Typen, die sammeln sich gerne eben, wie gesagt, in einzelnen Grüppchen.
Ja, man kennt das ja auch aus der Technik. Also da ist ja oft so, der Anwender, der vor dem Rechner sitzt, der hat ein bestimmtes Problem, einen bestimmten Bedarf und gibt das dann an den Entwickler weiter. Und häufig ist da ja das Problem, dass die beiden sich nicht verstehen. Also der eine sagt etwas und der andere versteht etwas völlig anderes und so entstehen dann Schwierigkeiten. Und deswegen gibt es ja auch in diesem Bereich Übersetzer, sage ich jetzt mal, die dafür sorgen, dass die beiden in irgendeiner Form zusammenkommen können. Da würde ich ganz gern mal jetzt einfliegen in ein für dich, glaube ich, nicht ganz so bekanntes Feld, nämlich die Mitbestimmung. In vielen Unternehmen haben wir Betriebsratsgremien, Ausschüsse, die fachlich dann auch besetzt sind für das Thema Mitbestimmung, aber dann in erster Linie zuständig sind. Können denn solche Gremien nicht vielleicht auch als solche Broker, Übersetzer, Brückenbauer fungieren? Wären die nicht eigentlich sogar ganz gut dafür?
Grundsätzlich total. Also erstmal, ich war mal tatsächlich auch in einem früheren Job tatsächlich CEO einer Firma, wo es einen Betriebsrat gab. Das wird dich freuen. Ich habe mit dem herrlich gut zusammengearbeitet. Also mir hat das tatsächlich Freude gebracht, weil ich mit denen immer das Gefühl hatte, sie vertreten ja tatsächlich die Mitarbeiter nochmal. Und die haben mir tatsächlich teilweise Sachen gesagt, die mir normalerweise nicht meine Ohren sozusagen gehört hätten. Es gibt ja diesen schönen Satz, Feedback is a gift. Feedback ist wirklich super und es ist teilweise so, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du an der Spitze bist, dann wirst du einsam. Ich bin jetzt kein einsamer Mensch, bin sehr offen und dennoch muss ich gestehen, je höher ich sozusagen irgendwie in so einer Hierarchie, letztendlich ist es eine Hierarchie, war, desto weniger Feedback bekam ich. Und zwar auch Anregungen, etwas besser zu machen, Missstände wurden mir weniger aufgezeigt. Letztendlich kam es dann oftmals mir dann zu Ohren, wenn es eigentlich schon zu spät war und ich dann irgendwie die Probleme lösen musste, als sie eigentlich schon eskaliert waren. Für mich war die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat durchaus, die hatten schon eine Brokerrolle insofern, weil sie zwischen mir und den Mitarbeitern durchaus eine sehr gute Brokerfunktion eingenommen haben. Insofern kann ich da erstmal teilweise ja, auf jeden Fall glaube ich, dass da diese Rolle durchaus auch eingenommen werden kann. Warum das vielleicht nicht überall so einfach ist, weil man natürlich auch die Brokerrolle auch thematisch natürlich abbilden muss. Und da natürlich Betriebsräte jetzt nicht irgendwie aus einem bestimmten Bereich oder eine bestimmte Profession haben, kann man das, glaube ich, nicht mit Ja oder Nein grundsätzlich beantworten. Aber wie gesagt, in der Rolle als Mediator auch zu fungieren, glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man da eben weniger hierarchisch dann am Ende miteinander arbeitet und sich gegenseitig Feedback gibt und wirklich eine Diskussionskultur zum Leben erweckt, das ist letztendlich ja auch Teil auf dem Weg zur Innovation, dann glaube ich, ist das super, super hilfreich.
Also ein Plädoyer dafür, dass Führungskräfte ruhig mal öfter sich mit den Betriebsräten austauschen sollten und vor allen Dingen auch genau hinhören.
Wie gesagt, ich war nur einmal in meinem Leben in dieser Situation und habe das 3 Jahre gemacht. Und das Witzige ist, also jetzt mal tatsächlich so aus dem Nähkästchen geplaudert, mir wurde, als ich den Job anfing, gesagt, oh Alter, und stell dich drauf ein, das wird ganz, ganz hart mit dem Betriebsrat. Die werden dir immer Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Und ich so, wow, okay. Und habe die dann aber kennengelernt und dachte so, nee, also erstmal finde ich, die alle machen echt einen ordentlichen Eindruck. Die wollen einfach nur, dass wir gemeinsam die richtigen Dinge entscheiden. Und ich würde jetzt bedenken, dass wenn man jetzt den Betriebsrat von damals fragen würde, würden sie das auch erwidern, dass es eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit war. Und ich glaube tatsächlich, man sollte das als Führungskraft natürlich auch durchaus als Verlängerung in die Mannschaft sehen. Also man hört halt Sachen, die man sonst nicht hört. Und mit diesen Informationen kann man wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Und wenn man die dann auch umsetzt, funktionieren Dinge besser. Das habe ich tatsächlich, also das kann ich wirklich bestätigen.
Ja, perfekt. Das kann ich nur unterstreichen. Möchte das auch gar nicht weiter kommentieren. Du hast in deinem Vortrag, den ich da gehört habe, nicht nur mit Verbindung solche Broker oder Brückenbauer gemeint. Du hast auch davon gesprochen, dass innovative Unternehmen in verschiedenen Bereichen auch Partnerschaften eingehen sollten, über die Unternehmensgrenzen hinweg, auch so ein bisschen abseits von der Frage Wettbewerb und Konkurrenz, dass es sinnvoll ist, ein offenes System zu bilden.
Ja. Also ich glaube, dass man als Unternehmen sich sehr auf sich selbst fokussiert und man auch den Anspruch hat, selbst alles abzubilden, in dem, was man macht, dann doch auch der Beste zu sein. Also in Deutschland speziell, wenn man nochmal an diesen Charakteren denkt, ich glaube, wir sind eher die Ingenieure, die Experten, als dass wir jetzt in den anderen Bereichen große Stärken mitbringen würden. Ich glaube allerdings, dass in der Zukunft, da sich Dinge natürlich exponentiell schnell entwickeln und neue Technologien aufpoppen, neue Plattformen auftauchen und in einer rasend schnellen Geschwindigkeit eine Relevanz erlangen, ist es, glaube ich, für kein Unternehmen möglich, in jedem Bereich wirklich die beste Expertise zu haben und überall der Beste zu sein. Und wenn man dann ganzheitlich Kunden betreut oder auch Sachen erreichen will, dann ist es für mich nur konsequent zu sagen, man braucht ein Ökosystem, in dem man sich mit den besten Partnern gemeinsam zusammentut, um schnellstmöglich das Beste zu erlangen. Das ist ein Prozess. Also auch wir bei Deloitte müssen zunehmend lernen, dass es eben in bestimmten Bereichen Spezialfunktionen, Spezialwissen gibt, was uns noch schneller zum Ziel bringt. Und wir dann im Zweifel langfristig auch auf Technologien, auf neue Sachen aufsetzen, die im Zweifel auch selbst aufbauen. Aber das Ökosystem ist letztendlich Beschleuniger für neue Themen. Und deswegen, ich glaube, um wirklich schnell innovativ zu sein, ist es heute nicht mehr möglich, alles selbst zu machen. Mhm. Deswegen dieser Gedanke, man muss halt früh anfangen, Ökosysteme aufzubauen und nicht alle nur als Konkurrenz zu sehen, sondern eben auch als Partner.
Du hast es ja schon angesprochen, gerade hier in Deutschland ist es sehr schwierig, so ein bisschen auch aus diesen, das ist meins und da lasse ich mir nicht reingucken und ich will auch da eigentlich mit niemandem reden drüber. Wir kriegen das schon irgendwie alleine hin. Wie kann man da dran arbeiten, das so ein bisschen aufzubrechen? Was brauchen wir da?
Also Kultur, das ist ja eine Kulturfrage am Ende des Tages. Und Kultur lässt sich natürlich nicht bestimmen. Also ich kann jetzt ja nicht von heute auf morgen sagen, so und jetzt machen wir so oder so verhalten wir uns jetzt ab heute. Das ist also Thema Diversity, Inclusion. Das wird uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen. Und so ist das eben auch mit solcher Kultur, wo man sagt, wir müssen eine Kollaborationskultur einfügen. Wie kann man das trotzdem in die richtigen Richtungen bringen? Ich glaube, das braucht auch von ganz oben ein Stück weit top-down die Marschroute und auch die richtigen KPI-Sets, also die richtigen Verzielungen von den einzelnen Leuten, dass zum Beispiel nicht nur der einzelne Bereich, also der Erfolg eines einzelnen Bereichs sozusagen in einem Bereich gemessen wird, sondern auch die Kollaboration. Und indem man letztendlich die Ziele so setzt, dass man auch nur dann erfolgreich ist, wenn die anderen erfolgreich sind, dann kriegt man letztendlich schon ein Stück weit diesen Kulturwandel, glaube ich, in die richtige Richtung bewegt. Dennoch, auch das sind natürlich nur einzelne Sachen, die man machen kann. Ich glaube, am Ende auch Innovationsinkubatoren, Sachen, die wir jetzt installieren, sind letztendlich Teams, wo Leute aus anderen Teams gespeist werden, 6 Monate durch dieses Innovationsteam laufen, geschult werden und dann wieder in die anderen Teams zurückgehen. Also das ist letztendlich ja auch ein Gedanke, dass man jetzt nicht ein Innovationsteam, ich sprach ja vorhin, die Garage ist jetzt auch nicht ein Team und wir machen Innovationen und alle anderen nicht, sondern das ist auch ein, ich nenne es jetzt mal Durchlauferhitzer, also wo Leute Teil der Garage sind und dann wieder sozusagen in die Businesses zurückgehen und wir dann eben mit den Businesses auch zusammenarbeiten. Und ich glaube, man braucht in einer Organisation nicht 100% der Leute müssen so sein, damit man innovativ ist. Man spricht immer von 10-15% der Mitarbeiter, was natürlich bei großen Unternehmen schon eine ganze Menge an Leuten sind, die wirklich Treiber sind. Dann gibt es halt unglaublich viele, die dann folgen und es wird immer ein paar geben, die sich dagegen streben. Das ist in jedem Unternehmen so. Das ist auch völlig okay. Man muss nur am Ende gucken, wie man diese 10-15% bekommt. Und das kriegt man eben durch Systeme, die man dann sozusagen schafft, kann man das sozusagen erreichen. Aber es ist eher eine langfristige Sache.
Gut, ich meine, so ein bisschen Opposition ist ja manchmal sogar gar nicht so schlecht, kann auch ein bisschen als Korrektiv fungieren, ne? Das heißt ja im Prinzip, ne, also kleine Schritte, es sollte eine gewisse Offenheit da sein, vielleicht auch eine gewisse Neugier. Und dann heißt das im Prinzip für mich im Umkehrschluss, Vernetzung ist eigentlich die Grundlage für eine erfolgreiche Innovation. Also sowohl im Unternehmen selbst als auch über das Unternehmen hinaus. Und wer da gut ist, der kann auch erfolgreich sein.
Würde ich absolut zustimmen. Also es ist durchaus die Offenheit für neue Themen, die sollte jeder ein Stück weit haben. Du hast es aber eben gesagt, wenn alle nur noch wild umherdenken, dann vergisst man im Zweifel das, warum man überhaupt angefangen hat zu arbeiten. Also man muss auch das Korrektiv haben.
Was bedeutet das denn oder so eine Welt für die Beschäftigten? Also wir haben ja dann, hast ja ganz, ganz viel natürlich, wie gesagt, schon Offenheit, Neugier, Flexibilität, man muss agil sein. Und vor allen Dingen, hattest du ja vorhin auch gesagt, man hat natürlich nicht alle Kompetenzen, die man heutzutage so braucht, zwingend im eigenen Unternehmen. Ne? Also da muss man ja eventuell dann mal was dazu holen, Menschen dazu holen, Partnerschaften eingehen. Wie können denn die Beschäftigten damit umgehen? Bedeutet das für die Unsicherheit? Welche Erfahrungen hast du da auch gemacht?
Also es ist ein ganz, ganz, ganz spannendes und super wichtiges Thema. Ich sprach ja davon, dass die Mitarbeiter ja eigentlich das Hauptasset von Firmen sind. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Arbeitsplätze, die wir heute haben, sich in den nächsten Jahrzehnten schneller verändern, als es vielleicht in den letzten 100 Jahren der Fall war. Und die Anforderungen, also das, was du gerade gesagt hast, vielleicht ganz kurzer Schwenk in meine Schulzeit. Ich habe Abi gemacht 98, also vor 22 Jahren. Und da irgendwann am Ende meiner Schulzeit kam irgendwie auf, dass es ein Fach gab, das nannte sich, ich habe in Hamburg Abi gemacht, Lernen, Lernen. Und da habe ich damals gedacht, was für ein mega Schwachsinn. Ne? Also Lernen, Lernen. Ich fand das damals total doof. Ich glaube, ehrlich gesagt, aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, wahrscheinlich ist es das wichtigste Schulfach für die Zukunft und vielleicht braucht man auch alle anderen Sachen nicht mehr. Also jetzt ist es natürlich total überzogen, aber ich glaube, wir müssen alle versuchen zu akzeptieren, dass Lernen, also die Weiterbildung, eigentlich bei allen Berufen ein großer Bestandteil des Berufs sein wird. Ich glaube, Stillstand tatsächlich auch bei Fähigkeiten des einzelnen Mitarbeiters wird tatsächlich sehr, sehr schwierig sein, weil sich einfach Themen in jedem Bereich irgendwie weiterentwickeln. Und deswegen finde ich den Gedanken von Lernen, Lernen durchaus ganz interessant. Das ist auch ein Mindset im Übrigen, hat auch mit Neugier zu tun. Du hast es eben schon gesagt. Wir haben einen Bereich bei uns, das klingt jetzt irgendwie so hart, aber das ist Workforce Transformation. Da geht es tatsächlich um Mitarbeiter-Weiterentwicklung, ne? Also wie sich die Mitarbeiter weiterentwickeln müssen. Und ich glaube, das wird auch ein ganz, ganz interessanter Bereich in der Zukunft. Genau, die Jobs, die es heute gibt, die gibt es vielleicht in 10 Jahren in der Form nicht mehr. Dafür kannst du aber mit den Leuten trotzdem dann auch andere Dinge tun. Da muss von beiden Seiten natürlich die Offenheit auch sein, dass man das tut. Also nicht nur in Anführungsstrichen sagt, okay, die ich heute habe, die brauche ich jetzt nicht mehr, ich hole mir neue. Das wäre fatal in ganz vielen Ebenen. Und andersrum muss aber auch die Bereitschaft natürlich von den Mitarbeitern, von den Leuten da sein, zu sagen, ja, diesen Job, den ich heute habe, den gibt es in der Zukunft in veränderter Form und ich muss mich eben dem auch ein Stück weit anpassen. Mhm. Und ich habe diese Erfahrung schon gemacht und ich kann aus eigener Erfahrung da sagen, das ist nicht immer einfach. Wenn Bereiche, die früher gut funktioniert haben, plötzlich nicht mehr funktionieren, weil sich die Welt draußen verändert hat, dann muss man als Unternehmer natürlich gewisse Entscheidungen treffen. Und wenn dann sich die Leute dagegen sperren, aus vielleicht ganz unterschiedlichen Gründen, dann muss man irgendwie einen Konsens finden. Und das ist dann nicht einfach. Und ich kann davon ganz, ganz tollen Sachen erzählen, die super gut funktioniert haben und Leute im Zweifel auch heute viel zufriedener sind, weil sie neue Themen für sich erschließen konnten, weil sie neue Motivation geschöpft haben über neue Inhalte, die sie gelernt haben. Und es gab Situationen, wo es einfach dann nicht so gut ging. Also wo man sich dann im Zweifel wirklich auseinanderentwickelt hat. Und vielleicht habe ich da auch Fehler gemacht, also aber man lernt ja auch immer dazu. Und ich glaube, das wird uns aber in den nächsten Jahren noch extrem beschäftigen, also in den nächsten Jahrzehnten. Ich kann nur von mir selber sagen, mein Beruf, also das, was ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, hat sich auch total weiterentwickelt. Also viele Themen, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, die mache ich heute so gut wie wirklich gar nicht mehr. Dafür mache ich neue Themen. Und ich habe so ein bisschen das Glück, dass ich ein neugieriger Mensch bin und mir das eben Spaß macht. Also ich hole daraus auch Energie. Ja.
Also große Herausforderungen für alle Seiten, für die Unternehmen, für die Beschäftigten. Ja, vielleicht hilft es tatsächlich, so ein bisschen Verständnis für die jeweils andere Seite auch zu haben und vor allen Dingen sich auszutauschen, dass alle wirklich auch kleinere Schritte machen. Ja. Wir sind tatsächlich schon am Ende angelangt. Damit komme ich zur Abschlussfrage, die ich jedem Gesprächspartner, jeder Gesprächspartnerin stelle, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, uns vorstellen, dass sich die Unternehmenswelt schon stark verändert hat, weil jetzt alles ganz stark vernetzt ist, alles weitreichend digitalisiert, dass wir gar nicht mehr so großartig Hierarchien zu bewältigen haben, sondern wirklich mehr in agilen Teams arbeiten, vor allen Dingen der Mensch im Mittelpunkt eine stärkere Verantwortung hat, sich auch mehr beteiligt an den einzelnen Prozessen. Wie und wo siehst du da noch die Rolle eines Betriebsrats?
Also wir haben da vorhin ja schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ich glaube, die Rolle eines Betriebsrats kann trotzdem, natürlich auch die originäre Aufgabe ist ja, für die Mitarbeiter einzustehen, für die Belange. Und letztendlich, glaube ich, wird sich das im Großen und Ganzen gar nicht ändern, weil die Problematiken, dass auch in agilen Teams, auch wenn weniger Hierarchien da sind, wird es auch immer wieder Probleme für einzelne Mitarbeiter geben. In bestimmten Situationen, in bestimmten Teamkonstellationen, Weiterentwicklung etc. Und ich glaube, dass wenn das gut aufgesetzt ist, wenn man sich da auch vertrauensvoll auf Augenhöhe begegnet, also auch die Unternehmensführung mit dem Betriebsrat und man das als wirklich Verstärker sozusagen der Information aus dem Mitarbeiterkreis sieht, dann kann das ein riesen Mehrwert sein. Und wenn man sich dann wirklich auf Augenhöhe begegnet, wird das auch in Zukunft eine absolute Berechtigung haben.
Sie hörten In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.